Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Predigt vom 18. Juli von Pastor Jonathan Walzer. Die Predigt dauert etwa 22 Minuten.
Richtig schön, wieder hier zu sein bei euch in Perlach. Ich freue mich total, auch dass die Bude doch ganz schön voll ist. Also wenn ich mich das erinnere, wie ich letztes Jahr das erste Mal hier war, waren die Reihen doch deutlich lichter. Und was ich richtig, richtig cool finde bisher im Gottesdienst ist, die etwas ältere Dame, die da am Klavier so schon ein bisschen mit abrockt, finde ich, das ist schon cool, weil das ja echt wahrscheinlich nicht die Lieder deiner Jugend waren, die du da gerade spielst, sondern die ein bisschen jünger sind als du. Und das finde ich total Hammer, dass du dich da so mit reingibst und richtig inspirierend. Richtig vielen Dank. Ich finde, da könnte man auch mal klatschen. Ja, und ihr als Kinder, ihr habt ja echt hier eine Story vorgelesen und mitgebracht aus der Bibel, die gar nicht so einfach ist, wo ich echt finde, da wird ja so ein bisschen hin und her gesprungen. Am Anfang hört man, wie Jesus so durch die Gegend reist, dann kommen Leute zu ihm, sagen, da ist ein Kind krank, dann plötzlich ist eine Frau da, berührt ihn so irgendwie von Hintergrund an, weiß ich nicht, an seinem Umhang. Und am Schluss ist man wieder bei diesem Kind, das ist ganz schön verwirrend. Also ich finde, da so mitzudenken, bei diesem Bibeltext, ich glaube, ich habe den im Studium mal übersetzt, ich war ganz schön am Rande der Überforderung und dachte, das ist echt eine komplizierte Geschichte. Aber es gibt so ein paar Sachen, die sich durchziehen. Dass zum Beispiel wir merken, dass es total zentral ist, dass der Glaube an Jesus in dieser Story echt den Unterschied ausmacht. Es war so, dass die Leute damals wussten, dass Jesus Wunder tut, das war bekannt. Ne? Also wenn Jesus durch die Gegend kam, dann ist ihm so der Ruf schon vorausgeeilt, da kommt jetzt einer und wenn der kommt, dann besteht irgendwie so die Chance darauf, dass was Außergewöhnliches passieren wird. Und trotzdem haben das nicht alle erlebt. Und ich habe mich so gefragt, warum eigentlich? Wir hören natürlich die Geschichten aus der Bibel und merken, da ist einiges passiert. Es wurden wahrscheinlich einige hundert Menschen oder so geheilt in dieser Zeit, wo Jesus unterwegs war. Es sind auch andere krasse Geschichten passiert, Jesus, der hier so übers Wasser gelaufen ist. Aber manche haben das auch nicht erlebt. Und ich habe mich gefragt, was ist der Unterschied? Und ich merke, in dieser Geschichte ist total zentral, dass der Vater von diesem kranken Mädchen und auch diese Frau, die seit vielen Jahren an dieser schweren Blutererkrankung gelitten hat, die sind zu Jesus hingegangen. Die hatten den Mut, zu ihm zu kommen. Und das hat etwas damit zu tun, was die Bibel in der Regel Glauben nennt, aber was auch total passt zu dem, was ihr so als Überschrift für diese Story ausgesucht habt, dass wir von Vertrauen sprechen. Und das finde ich total krass, so diesen Zusammenhang zu bemerken. Ich glaube, dass es auch damals schwierig war und herausfordernd war, an Jesus zu glauben und ihm zu vertrauen. Ich kenne das manchmal, dass mir Leute erzählen und sagen, Johnny, wenn ich so krasse Wunder erleben würde, wie die Leute in der Bibel oder wie mir das manche Christen erzählen aus ihrem Leben, dann fände ich es auch nicht schwer, an Jesus zu glauben. Wenn ich das miterlebt hätte, dass wir für jemanden beten und dann wird da auch wirklich jemand geheilt, dann passiert da was richtig Krasses, dann wäre das für mich keine Herausforderung. Aber ich möchte heute die Behauptung aufstellen, dass das gar nicht so ist. Sondern wir das erleben auch in der Bibel, dass nicht tausende Menschen da mit Jesus rumgezogen sind, sondern es am Schluss nur eine kleine Schar war, die mit ihm unterwegs war und man auch gemerkt hat, obwohl die Leute viel mit ihm erlebt haben, was uns so ein bisschen den Verstand sprengen kann, wo wir sagen, boah, krass, das ist ja heftig, Jesus macht da einfach irgendwie was und plötzlich ist jemand geheilt. Und trotzdem haben nicht alle an ihn geglaubt. Es war nicht einfach so, dass sie was Krasses erlebt haben und plötzlich war es ganz selbstverständlich für sie, an Jesus zu glauben. Dabei ist es aus meiner Sicht eigentlich total logisch, wenn wir Jesus erleben, wenn wir etwas von ihm hören, wenn uns jemand etwas von ihm erzählt, dass es Sinn macht, ihm zu vertrauen und an ihn zu glauben. Ich dachte mir so, wenn wir von Jesus hören und nicht an ihn glauben, dann ist es so ein bisschen wie wenn wir ein Eis geschenkt bekommen und es nicht essen. Was passiert mit dem Eis, wenn ich, irgendjemand geht mit mir zum Eiscafé, yes? Es schmilzt, yes, und das ist total ärgerlich, oder? Wenn da so ein richtig cooles Eis ist, ich mag das Cookie-Eis mag ich total gern, ich weiß nicht, was so eure Lieblingseissorten sind, ich mag auch gern Zitroneneis, und wenn mich dann jemand, du, dein Lieblingseis willst du auch sagen? Du magst gar kein Eis, also dann ist das jetzt für dich nicht das passende Beispiel. Für die Leute im Livestream, der Junge in der ersten Reihe mag kein Eis, also schenkt ihm bitte auch keins. Das ist jetzt eine Erklärung, dass ihr das einfach wisst für die Zukunft. Aber wenn ich ein Eis bekomme und es nicht esse, dann schmilzt es. Es ist so ein bisschen so, wie wenn ich Pizza backen will. Also so, ich bin eigentlich ehrlich gesagt meistens zu faul, diesen Teig selber zu machen. Dann kaufe ich mir so einen fertigen Teig vom Aldi, den kann ich dann ausrollen zu Hause. Und dann ist da immer schon so ein Glas Tomatensoße dabei. Das sind echt so idiotensichere Pizzavorlagen. Und es fühlt sich so an, als wenn ich die Pizza backen wollen würde und ich kipp die Soße nicht drauf. Die Pizza wird dann übrigens steinhart, ne? Wenn ihr da nichts drauf tut, man könnte vielleicht noch ein bisschen Schmand oder so, dann wird es plötzlich ein Flammkuchen. Aber wenn wir nichts drauf tun, dann bringt es nichts. Dann ist die Pizza nichts Richtiges mehr. Oder es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wer von euch gern Superheldenfilme schaut, außer mir. Hier sind ein paar. Und jetzt im MCU, also im Marvel Cinematic Universe, da machen sie ja immer wieder Filme. Manchmal sind es so viele, dass man gar nicht mehr dazukommt, die alle anzuschauen. Da gibt's so Spider-Man und Captain America und Thor und so. Und ich finde, von Jesus zu hören und nicht an ihn zu glauben, ihm nicht zu vertrauen, ist so ein bisschen wie wenn Marvel plötzlich anfängt, jetzt Filme zu machen, in denen Iron Man nicht mehr mitspielt. Das ist irgendwie unlogisch, weil die ganzen Kinder im Kindergarten haben alle Iron Man T-Shirts, Lego verkauft ein Haufen Iron Man Sets. Es gibt so viel, was man damit an Merchandise machen kann und wie man noch mehr Geld verdienen kann. Und den plötzlich wegzulassen, das fühlt sich irgendwie falsch an. Du willst noch mal was sagen? Was sagst du? Oh, das habe ich nicht verstanden. Ich hoffe, du kannst trotzdem dem Bild ein bisschen folgen, von dem ich gesprochen habe. Hulk ist auch im MCU. Sehr gut, yes. Der unglaubliche Hulk. Und es ist vielleicht auch so ein bisschen so, die Älteren kennen das, wenn man so früher Harry Potter gelesen hat, und dann denkst du dir, ach, das wäre cool, wenn ich auch so einen Brief bekommen würde aus Hogwarts und dann könnte ich da zur Schule gehen und würde auch so ein Schüler werden an der Schule. Und diesen Brief zu bekommen und dann nicht hinzugehen, das wäre irgendwie blöd, das wäre ganz schön crazy, ne? Und so dachte ich mir auch, ist es manchmal, wenn wir von Jesus was hören und nicht an ihn glauben, nicht ihm vertrauen. Und das haben ganz schön viele Menschen damals gemacht. Also Jesus war da unterwegs, Jesus hat gepredigt, Jesus hat Leute geheilt und manche sind dann zu ihm gekommen und haben gesagt, hey, Jesus, meine Tochter ist krank, ich brauche das, dass du vorbeikommst. Die haben Vertrauen gefasst zu Jesus, dass er wirklich was tun kann. Und das sind die meisten Geschichten, die wir so in der Bibel lesen. Aber gleichzeitig waren da ja auch viele andere Menschen außenrum, die kein Vertrauen zu Jesus gefasst haben. Was bedeutet eigentlich Glauben? Ihr habt so über diesen Tag drüber geschrieben, es soll um Vertrauen gehen. Aber ich dachte, wir kommen da nur hin, wenn wir diesen Bibeltext ernst nehmen, wenn wir ein bisschen darüber reden, was Glauben bedeutet. Und ich habe mal geguckt, was bedeuten eigentlich die Worte, von denen wir das biblische Glaubensverständnis vielleicht am ehesten ableiten. Also ich habe nicht geguckt, wie ist die deutschsprachliche Entwicklung des Wortes Glaubens. Die finde ich nämlich ziemlich langweilig. Aber auf Lateinisch, ich weiß, einige von euch hatten Latein oder lernen noch Latein, müssen vielleicht Latein lernen. Da gibt's ja das Verb credere. Und das kommt eigentlich von der Begrifflichkeit cordare, also jemandem sein Herz zu schenken. Das war etwas, was die Menschen in dieser Zeit unter Glauben verstanden haben, zu sagen, ich schenke dir mein Herz, ich gebe dir mein Herz. Das, glaube ich, kann so eine Hilfe sein, zu sagen, was meinen wir, wenn wir davon reden, Jesus zu vertrauen oder an Jesus zu glauben, ist, dass wir ihm unser Herz geben. Dass das, wofür bei uns etwas pocht, vielleicht wenn wir so verliebt sind, das kann auch für Jesus pochen. Ein zweiter Begriff ist aus dem Griechischen, da heißt es pistis oder das Verb wäre pistein und das heißt letztlich jemandem zu vertrauen oder treu zu sein. Man könnte das so übersetzen mit ich verlasse mich auf jemanden. Wenn ich an Jesus glaube, dann verlasse ich mich auf ihn. Er ist so der Grund meines Vertrauens. Ich bin treu zu Jesus. Oder, das finde ich eine ganz schöne Formulierung, ich binde meine Existenz an Jesus. So würdet ihr das als Teenies bestimmt nicht sagen, aber ich bin ja schon alt und deswegen darf ich so reden. Also ich binde mein ganzes Sein, meine Persönlichkeit, mein Nachdenken, mein Wesen an Jesus selbst. Im Hebräischen, da heißt es aman und das heißt, ich mache mich an etwas fest. Ich befestige mich. Also die Festigkeit selbst, die bietet Jesus und mein Glaube ist das, was mich mit ihm verbindet. Wir haben da früher haben wir immer so ein Lied gesungen, der Anker im Sturm oder so der Auge im Sturm, ne? Und der Anker war da auch mit dabei, das ist auch so ganz häufig in so christlichen Liedern mit drin und es macht Sinn. weil wir verankert sind, weil wir befestigt sind an Jesus, wenn wir an ihn glauben. Also ich finde, dass das eigentlich ein tolles Bild ist. Christlicher Glaube heißt, sich hinzuwenden zu Jesus, und es heißt auch, sich abzuwenden. Und das ist manchmal für uns herausfordernd, auch von uns selbst abzuwenden, von so einer Selbstverliebtheit, wo es irgendwie nur noch um mich geht. Es kann auch heißen, uns abzuwenden von der Welt. Nicht in dem Sinne, dass die Welt als Ganzes schlecht wäre, sondern dass sie ganz viel hat, was uns auch binden will. Und wenn ich mich an Jesus binden will, meine ganze Existenz an ihm festmache, ihm vertraue, dann kann ich nicht gleichzeitig allen anderen Sachen vertrauen, die es gibt. Und es heißt auch, sich abzuwenden von den Mächten, die uns wegziehen wollen von Gott, vom Teufel, von all dem, was in der Welt ist und uns den Kopf verdrehen möchte. Der Inhalt des christlichen Glaubens wird mehrmals knapp zusammengefasst. Das hat man in der Kirchengeschichte immer in Bekenntnissen gemacht. Manchmal sind die ellenlang, die kein Mensch lesen kann. Aber es gibt auch super kurze, wenn ihr zum Beispiel mal nachgucken wollt oder sagt, ich brauche schon ewig einen Grund, um endlich mal in diesem Gottesdienst auf mein Handy zu schauen, dann Bible-Server oder Bibel-App aufmachen, 1. Korinther 15 mal schnell nachschlagen, Vers 3 bis 5. Das ist so ein super knappes Bekenntnis. Was heißt es eigentlich, an Jesus zu glauben? Denn der Glaube an Jesus ist nicht ohne Inhalt. Er ist schon irgendwo auch definiert. Und ich tue mich mittlerweile sehr leicht damit zu sagen, oh, ich kann dieses apostolische Glaubensbekenntnis mitbeten, das ich in der Schule nie gelernt habe. Das haben wir im evangelischen Religionsunterricht irgendwie nicht gemacht. Aber die Katholiken konnten das alle. Und irgendwann habe ich gelernt, das auch mit zu plappern und verstanden, dass da ja echt ein Sinn dahinter ist, der erklärt, was bedeutet es eigentlich zu glauben. Und Glaube wird sichtbar gemacht. Vertrauen an Jesus wird sichtbar gemacht, wenn wir uns taufen lassen und wenn wir das Abendmahl feiern. Ich weiß nicht, wer von euch schon getauft ist, wer diesen Schritt schon gemacht hat im Glauben an Jesus. Ich möchte euch dazu Mut machen, darüber nachzudenken, weil es wirklich etwas ist, was dazu führt, dass ich das sehen kann, dass ich mein ganzes Sein an Jesus binde und dass ich ihm vertraue. Oder ob ihr schon mal gesagt habt, ich nehme dieses Abendmahl, wenn das mit ausgeteilt ist, wahrscheinlich auch am ersten Sonntag im Monat hier. Ich traue mich, das mitzunehmen, weil es ein Zeichen ist der Verbundenheit zwischen mir selbst und Jesus. Und das finde ich cool. Mittlerweile genieße ich das ganz gerne, so Abendmahlsfeiern. In meiner Heimatgemeinde standen da immer noch vorne so Männer in schwarzen Anzügen. Und es gab so einen riesigen hässlichen Tisch. Ich weiß nicht, ob ihr auch mit dem Tisch da Abendmahl feiert. Der ist gar nicht so hässlich wie der in meiner Heimatgemeinde. Den gibt's da auch nicht mehr. Ich glaube auch nicht, dass da noch jemand im schwarzen Anzug ist. Ich kam dann immer im schwarzen Iron Maiden T-Shirt zum Abendmahl und sie haben es mir auch gegeben, also es war okay. Es war einfach eine Form zu signalisieren, ich will mit diesem Jesus verbunden sein. Hier seht ihr so ein Bild von so einer Taufe, wo jemand ganz bewusst sagt, hey, ich will gerne mit meinem Leben mit Jesus verbunden sein. Es hat was mit Vertrauen zu tun. Ich vertraue in die Rettermacht Jesu, die genug ist für mein Leben. Ich finde das so cool, wenn wir uns taufen lassen, dass wir so hineinfallen in dieses gerettet zu sein, geborgen zu sein, gehalten zu sein bei Jesus. Es ist ein bewusstes Loslassen meiner eigenen Kraft. Und ich glaube, dass diese Frau, die da zu Jesus hin ist in dieser Geschichte, die musste das letztlich auch machen. Sie hat ihr ganzes Geld schon ausgegeben in der Hoffnung, dass irgendjemand ihr helfen kann medizinisch. Und da kam nichts. Und ihre letzte Chance war einfach irgendwie so irgendwas anpacken und hoffen, dass es hilft. Loslassen aus der eigenen Kraft heraus, darauf vertrauen, dass die Kraft Gottes, die durch Jesus hindurch wirkt, genug ist für uns. Oder dieser Mann, der ja wahrscheinlich auch nicht arm war, der überall herumgeschickt hatte, wer kann meiner Tochter helfen? Und irgendwann merkte, boah, der letzte Ausweg ist, ich muss diesen Jesus fragen, von dem sie schon reden. Und dann hat er dieses Vertrauen zu sagen, ich lass da hinschicken. Und das war wahrscheinlich nicht der schulmedizinisch beste Weg damals, dass man so einen Wunderheiler kommen lässt, der dann betet. Also Glauben heißt Vertrauen. Das ist für mich etwas, was aus dieser Geschichte zentral ist und was in unserem Leben sichtbar wird. Und er ist definiert durch das, was wir gemeinsam bekennen. Paulus, hier seht ihr eine wunderschöne Darstellung von ihm. Der Apostel sagt in Apostelgeschichte 16, Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden. Er sagt es zum Gefängnisvorsteher. Also so eine Aufforderung an uns auch, dass wir glauben sollen, dass wir vertrauen sollen. Und ich weiß, das ist nicht immer einfach. Vielleicht denkst du dir, boah, ich würde auch gern diese Stories erleben aus der Bibel, dann wäre es viel leichter. Aber ich möchte dir Mut machen, das auch als ein Wort an dich, an dein Leben zu sehen. Zu sagen ganz bewusst, ich möchte gerne Jesus vertrauen. Und wenn dann diese Frau zu Jesus kommt und sie packt so sein Gewand und plötzlich geht da so eine Kraft aus von Jesus und sie wird geheilt, dann redet er mit ihr und sagt, geh hin in Frieden. Wenn wir uns im Glauben an Jesus wenden, dann werden wir echten Frieden erleben in unserem Leben. Frieden ist ja kein Waffenstillstand. Nicht so, wir schwenken die weißen Fahnen. Kein Save your tears for another day, kein so Verschieben von dem, was jetzt schlecht ist, in den nächsten oder übernächsten Tag hinein. Sondern es ist die Abwesenheit davon, dass es Streit gibt, dass es Krieg gibt, dass es Zwist gibt, dass es Feindseligkeit gibt. Das ist Frieden. Das ist ein großer Unterschied. Gibt es das nur irgendwie, dass wir uns jetzt vertragen? Ich finde, manchmal gibt es das so auch in Gemeinden, wenn Leute sich streiten. Ich glaube, ihr habt euch in Perlach auch schon mal gestritten in der Gemeinde. Und dann gibt es das manchmal so, dass man merkt so, wir haben eine Form von Waffenstillstand. Oder auch in der Klasse, es gibt jemanden, mit dem hast du so richtig, richtig Stress. Und irgendwann merkst du, naja, wir haben einmal miteinander geredet und jetzt streiten wir uns nicht mehr, wir reden aber auch nicht miteinander. Er sitzt in der letzten Reihe hinten und ich sitze in der ersten Reihe vorne. Kennt ihr das so? Diese Form, wo man sagt, ja, hey, wir sind jetzt nicht irgendwie Freunde geworden, sondern wir gehen uns einfach aus dem Weg. Und ich glaube, was Jesus uns schenken will, ist was Besseres als Waffenstillstand. Was Jesus uns schenken möchte, ist echter Frieden. Dass wir wirklich in eine Beziehung kommen können mit Gott und auch mit anderen Menschen und auch mit uns selber, dass wir sagen können, hey, es ist gut. Es ist gut, dass ich mit dir unterwegs sein darf, dass ich dich kennen darf. Es ist gut, dass Gott mich so gemacht hat, wie ich bin. Ich fand das cool, wie ihr das so am Anfang gesagt habt, dass wir alle irgendwo Ausländer sind. Das stimmt natürlich total, ne? Und ich glaube, es ist gut, dass wir erkennen dürfen, dass wir so ganz eigen geschaffen sind. Dass ich ganz anders ausschaue als du. Und Frieden heißt für mich, dass ich damit leben kann, wie ich bin. Und das schätzen kann, dass Gott mich so gemacht hat, dass ich so ausschaue, so wirke. Echten Frieden, den erfahren wir in der Begegnung mit Gott. Und ich glaube, nur dort, dem wir voller Vertrauen und voller Glauben begegnen dürfen. Und ich wünsche euch, dass ihr da eine Sehnsucht danach habt, zu sagen, das möchte ich gerne erleben. Ohne Gott sind wir irgendwie ziemlich lost in unserem Leben. Wir merken, dass es so Sachen gibt, die in uns einen Unfrieden schaffen. Vielleicht, weil wir keine Orientierung haben ohne Gott. Wir haben kein Ziel, das über unser Leben hinausgeht. Und ich glaube, dass wir eine tiefe Sehnsucht in uns haben, dass unser Leben nicht zu Ende geht, wenn wir sterben, sondern wir wollen eine Orientierung, die uns im Leben eine Klarheit gibt, aber auch darüber hinaus. Und das finden wir bei Gott. Ohne Gott tun wir uns schwer, Frieden zu haben, weil wir Trost brauchen von ihm. Ein Trost, der da ist, auch dann, wenn vielleicht keine Menschen da sind. Wir haben das jetzt erlebt im letzten Jahr. Menschen, die komplett alleine leben, die keinen haben, die Single sind, die vielleicht verwitwet sind, verlassen worden sind und merken, wenn kein Mensch mich trösten kann, dann kann mich nur noch Gott trösten. Bei ihm finden wir Frieden. Ohne Gott ist es schwierig, in Frieden zu leben, weil wir gefangen sind und bedrückt sind von der Last der Sünde, die wir kennen in unserem Leben. Und ich möchte da ein bisschen dazu sagen, es geht nicht nur um meine Sünde, die ich begangen habe, sondern es hat auch oft was damit zu tun, dass andere Menschen sich an mir versündigt haben. Und da schleppen wir auch oft mit uns rum. Nicht nur das, wo wir selber merken, ach, da habe ich vielleicht versagt, da habe ich was Blödes gesagt, habe ich einen großen Fehler vielleicht gemacht in meinem Leben, sondern auch andere haben an uns große Fehler begangen, die uns oft nicht wieder loslassen. Ohne Gott sind wir lost, weil wir ja echten Frieden nicht spüren können. Weil wir vielleicht auch merken, dass unsere Struktur, in der wir leben, gar nicht darauf ausgelegt ist, mit allen friedfertig zu sein, sondern das ganze System, in dem wir sind, so das kapitalistische System zum Beispiel hier in Deutschland, das zielt ja nicht darauf ab, mit allen Frieden zu haben, sondern es zielt darauf ab, dass es mir gut geht und sei es zulasten der anderen. Diese bedingungslose Annahme, die wir bei Gott erfahren können und auch Gerechtigkeit, dass ich von Gott gerecht behandelt werde, dass ich fair behandelt werde. Und das Krasse in dieser Story ist ja, Gott schenkt auch noch Heilung. Das toppt es für mich alles noch so ein bisschen. Jesus sagt, dein Glaube hat dir geholfen, er nennt den Glauben als Voraussetzung, aber er macht uns dann wirklich auch heil. Er begegnet uns auch in unserer Zerbrechlichkeit und er kann auch da in unser Leben reinkommen, wo wir merken, da sind wir irgendwie medizinisch am Ende. Ich verstehe nicht, warum Gott das nicht immer macht. Ihr kennt es vielleicht, dass wir für jemand beten und merken, Gott greift nicht ein. Ich habe dafür keine Antwort. Und das macht mich manchmal auch verzweifelt, warum wir das manchmal erleben, dass wir vielleicht auch als Gemeinde, als Familie für jemand beten und plötzlich merken wir, dass wir danach sagen, ja, wie durch ein Wunder, es war medizinisch nicht erklärbar, ging es ihm oder ihr wieder besser. Und in anderen Situationen, da beten wir vielleicht genauso viel und ein halbes Jahr später stehen wir zusammen am Grab und konnten es nicht verstehen. Warum Gott da so souverän wirkt und manchmal Heilung schenkt und manchmal nicht, das kann ich euch nicht sagen. Und ich wüsste es manchmal selber gerne. Aber was ich erlebe, ist, dass Gott uns heil machen will, nicht nur in unserer Gesundheit und Krankheit, wo wir so an unseren Körper denken, sondern auch heil machen will in all dem, was vielleicht so in unserer Seele zerbrochen ist, wo wir merken, da sind wir verletzt worden, da haben wir uns mit jemand gestritten, da sind wir angegriffen worden, so in unserer Innerlichkeit, und auch da möchte Gott Heilung schenken. Und das ist kein Wunder, dass Jesus fähig ist zu heilen. Der den Tod besiegen konnte, der kann natürlich auch Krankheit, Zerbrechlichkeit und Streit besiegen. Und das ist eine frohe Botschaft. Ich möchte dich heute Morgen fragen, so ob du auch bereit bist, Jesus zu vertrauen, so wie es diese Frau in dieser Geschichte war, die zu ihm hin ist, oder dieser Vater, der ja irgendwie auch so für sein Kind mitvertraut hat, mitgeglaubt hat. Möchtest du an Jesus glauben und ihm vertrauen? Willst du das erleben, dass du Frieden kriegst in dein Leben, dass etwas heil wird, was bei dir zerbrochen ist? Da möchte ich dir Mut machen, ganz bewusst zu sagen, ja, ich will Jesus vertrauen. Bist du bereit, dich auf seinen Frieden für dein Leben einzulassen, dass auch Vertrauen kommen kann in die Beziehungen zwischen dir und deinen Mitmenschen? Und würdest du dich sogar in die Arme Jesu fallen lassen, dich mit deiner ganzen Existenz an ihn binden, zum Beispiel indem du sagst, ja, ich lasse mich taufen oder ja, ich traue mich echt am Abendmahl teilzunehmen. Ich will das sichtbar machen, dass ich mit Jesus lebe. Da möchte ich dich dazu ermutigen, ganz besonders. Und dann glaube ich, dass diese Geschichte uns eine Inspiration geben kann für unser Leben heute, dass wir wirklich merken können, auch wenn wir an Jesus glauben, ihm vertrauen, dann verändert es unser Leben und macht's besser. Amen.